Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Beim letzten Mal haben wir damit begonnen, uns mit dem vierten Buch Mose zu beschäftigen. Was die äußere Handlung betrifft, so kann man es im Grunde als Fortsetzung des zweiten Mosebuches betrachten. Denn die Israeliten befinden sich nach wie vor auf ihrer Wüstenwanderung und haben ihr Zeltlager in der Nähe des Berges Sinai aufgeschlagen. Dort hat sich Gott ihnen offenbart und seinen Bund mit ihnen geschlossen. Des Weiteren hat er ihnen die 10 Gebote und weitere Gesetzesvorschriften gegeben. Und die Stiftshütte, ein prachtvoll ausgestattetes Zelt, sozusagen ein Tempel zum Mitnehmen, hat hier ihren Ursprung. Zwischen dem zweiten und dem vierten Buch Mose befindet sich natürlich das dritte Buch Mose. Im Wesentlichen besteht es aus Anweisungen, zum Beispiel für das Darbringen von Opfergaben, sowie aus Reinheitsvorschriften und Festtagsregeln. Erst im vierten Buch Mose wird berichtet, dass die Wanderung der Israeliten durch die Wüste bald fortgesetzt werden soll. Ihr Ziel ist das Land Kanaan, das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt. Allerdings gibt es da ein kleines Problem. Dieses Land wird von anderen Völkern besiedelt und Gott erwartet von den Israeliten, dass sie notfalls auch mit Waffengewalt gegen diese Völker vorgehen. Mose und sein Bruder Aaron haben von Gott den Auftrag bekommen, eine Art Volkszählung durchzuführen. Es geht darum, herauszubekommen, wie viele wehrfähige Männer im Volk Israel zur Verfügung stehen. Um verlässliche Ergebnisse zu bekommen, muss die Zählung generalstabsmäßig durchgeführt werden. Immerhin besteht das ganze Volk mittlerweile aus schätzungsweise 2 bis 3 Millionen Menschen. Am Anfang des vierten Mosebuches wird berichtet, wie Mose und Aaron Leute aus den verschiedenen Stämmen Israels auswählen sollen, damit sie ihnen bei der Zählung behilflich sein können. In den Versen 17 bis 19 heißt es dann abschließend: Und Mose und Aaron nahmen diese Männer zu sich, wie sie da mit Namen genannt sind, und versammelten die ganze Gemeinde am ersten Tag des zweiten Monats, und sie ließen sich einschreiben nach ihren Geschlechtern und Sippen und Namen von 20 Jahren an und darüber, Kopf für Kopf, wie der Herr es Mose geboten hatte. So zählte er sie in der Wüste Sinai. Das heißt, die ausgewählten Männer, die Mose und Aaron bei der Volkszählung unterstützen sollten, legten lange Verzeichnisse an mit den Namen der wehrfähigen Männer aus dem Stamm, den jeder selbst repräsentierte, und zwar geordnet nach Sippen und Familien. Diese Verzeichnisse, so muss man es sich wohl vorstellen, waren fast so etwas wie Familienstammbäume. Denn Vers 18 kann man auch so aus dem hebräischen Originaltext übersetzen. Man ermittelte die Abstammung aller Männer, man zählte sie namentlich, geordnet nach Sippen und Großfamilien. Die eigene Abstammung nachweisen zu können, das war den Israeliten grundsätzlich sehr wichtig. Schon im ersten Buch Mose sind uns eine ganze Anzahl von Stammbäumen begegnet. Erinnern Sie sich noch an Bibelstellen wie diese? Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalalel. Und so weiter und so fort. Selbst im Neuen Testament, im Matthäus- und im Lukas-Evangelium sind Stammbäume zu finden, nämlich die Stammbäume Jesu. Und der Apostel Paulus nimmt an einigen Stellen Bezug auf das Phänomen der Abstammung. Deshalb möchte ich an dieser Stelle gern 2 Fragen in den Raum stellen. Warum spielte die Abstammung für die Israeliten eine so große Rolle? Und warum trifft man selbst im Neuen Testament auf die Vorstellung, dass es auf die richtige Abstammung ankommt? Die Antworten darauf lassen sich nicht in 2 oder 3 Sätzen zusammenfassen. Deshalb möchte ich 3 größere Gedankenkomplexe vor Ihnen ausbreiten und daraus eine Schlussfolgerung ziehen, die auch uns in der Gegenwart betrifft. Erstens, es interessiert Menschen einfach, wo ihre verwandtschaftlichen Wurzeln liegen. Sie möchten wissen, warum sich ihr Aussehen, ihr Temperament, ihre Wesensart und ihre Wertvorstellungen von denen anderer Menschen unterscheiden. Etwas über die eigenen Vorfahren zu wissen, gibt einen auch eine innere Sicherheit und Stabilität. Zweitens, in der Bibel stoßen wir ab und zu auf die Eigentümlichkeit, dass Stammbäume scheinbar Lücken aufweisen oder sich widersprechen. Manchmal wird dann argumentiert, es handle sich um eine fehlerhafte Überlieferung oder gar um eine Art Täuschungsversuch, um familiäre Verbindungen zu konstruieren, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das zu behaupten, halte ich für falsch. Vielmehr steckt oftmals eine ganz bestimmte Absicht dahinter, wenn ein Stammbaum in der Bibel auftaucht. Das heißt, es sollen ganz bestimmte verwandtschaftliche Beziehungen aufgezeigt werden. Und zu diesem Zweck werden manche Personen oder Generationen übersprungen oder unwichtige Seitentriebe des Stammbaums einfach weggelassen. Vielleicht erinnern Sie sich, im Zusammenhang mit dem ersten Buch Mose sprach ich öfter von der sogenannten Segenslinie, die sich von den Anfängen des Volkes Israel bis hin zu Jesus Christus fortsetzte. In den biblischen Berichten wird meistens zuerst die andere Verwandtschaftslinie erwähnt, die für den weiteren Verlauf der Geschichte Israels keine wichtige Rolle spielte. Doch das war's dann auch schon mit dieser unwichtigen Linie. Und es wird wieder die Segenslinie in den Mittelpunkt gerückt. Dieses Prinzip, diese Darstellungsweise findet man in der gesamten Bibel. Und wer darüber Bescheid weiß, dem wird es leichter fallen, die biblischen Stammbäume zu verstehen und richtig zu interpretieren. Aus meiner Sicht ist beispielsweise der Stammbaum Jesu am Anfang des Matthäusevangeliums von allergrößter Bedeutung. Er steht zugleich ganz am Anfang des Neuen Testaments und ist sozusagen ein Gradmesser für die Zuverlässigkeit der ganzen neutestamentlichen Botschaft. Wer weiß, vielleicht wurde eine Abschrift dieses Stammbaums sogar eine Zeit lang im Tempel öffentlich ausgehändigt, um überprüfen zu können, ob Jesus tatsächlich ein Sohn Davids war, wie oft von ihm behauptet wurde. Ein Sohn Davids im Sinne von ein Nachkomme Davids. Hätte es im Stammbaum Jesu auch nur die kleinste Ungereimtheit gegeben, seine Feinde hätten sie ganz sicher gefunden und an die große Glocke gehängt. Doch genau das ist niemals passiert. Und noch ein dritter Gedanke zum Thema Abstammung. Gott hat Israel zu seinem Volk gemacht. Das hatte, vereinfacht ausgedrückt, zur Folge, dass es praktisch keinen Unterschied gab zwischen der Volkszugehörigkeit und der Religionszugehörigkeit. Wer zum Volk Israel gehörte, der gehörte automatisch auch zur israelitischen, zur jüdischen Gemeinde. Nun war es Gottes ausdrücklicher Wille, sein Volk vor dem Einfluss fremder Völker zu schützen. Die Vermischung mit fremden Religionen sollte verhindert werden. Und deshalb sollte es auch keine Eheschließungen mit Angehörigen aus anderen Völkern geben. Wenn es doch dazu kam, legte der Familienstammbaum dies offen und konnte beispielsweise dazu führen, dass ein Mann nicht ins Priesteramt berufen wurde. Im Buch Nehemia wird sogar erwähnt, dass ein nicht vorhandenes Geschlechtsregister zur Ablehnung führte. Wörtlich heißt es da, diese suchten ihr Geschlechtsregister und als sie es nicht fanden, wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt. Die eigene Abstammung nachweisen zu können, war für die Israeliten also äußerst wichtig. Und nun komme ich allmählich zu der Schlussfolgerung, die ich für uns heute ziehen möchte. Aber erst noch einmal zurück zu der Situation, die im vierten Buch Mose geschildert wird. Männer, die Mose und Aaron bei der Volkszählung behilflich sein sollen, kamen also zusammen und ermittelten die Abstammung aller wehrfähigen Männer. Nun stellen Sie sich vor, einer dieser Männer wäre gefragt worden, und du, bist du ein Israelit? Und er hätte geantwortet, ich hoffe es, aber Gewissheit darüber wird es erst geben, wenn ich dereinst gestorben bin und Gott um Auskunft bitten kann. Wissen Sie, wie Mose oder Aaron oder einer der Helfer auf diese ausweichende Antwort reagiert hätte? Ganz einfach mit den Worten, der Nächste bitte. Nun stellen sie sich einen anderen Mann vor, der ebenfalls gefragt wurde, bist du ein Israelit? Und der hätte geantwortet, nun ja, ich versuche ein aufrechter Israelit zu sein. Ich gebe mir wirklich alle Mühe. Auch dieser Mann hätte keine Chance gehabt, angenommen zu werden. Es kam einfach darauf an, hieb- und stichfest nachweisen zu können, dass man ein Nachkomme Abrahams war. So, und jetzt möchte ich darauf eingehen, was diese ganze Sache mit der Abstammung mit uns heute zu tun hat. Die Bibel lehrt, dass wir ein ganz bestimmtes Verwandtschaftsverhältnis, eine ganz bestimmte Abstammung benötigen, um von Gott angenommen zu werden. Bildlich gesprochen stammen wir alle vom alten Adam ab, der sich gemeinsam mit seiner Frau Eva von Gott abgewendet hat. Wie Adam und Eva sind auch wir alle Sünder. Aber es gibt da auch noch ein geistliches Verwandtschaftsverhältnis. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums wird es zum Beispiel erwähnt. Dort heißt es, wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Im Galaterbrief bestätigt Paulus, dass der Glaube an Jesus Christus die einzige Voraussetzung ist, um ein Kind Gottes zu werden. Er schreibt, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Nun wissen Sie auch, warum ich vorhin diese zwei Männer genannt habe, von denen der eine nicht sicher wusste, ob er tatsächlich ein Israelit war, und der andere sich lediglich darum bemühte, einer zu sein. Manche frommen Menschen verhalten sich nämlich genauso. Sie antworten auf die Frage, ob sie Christen seien, nun ja, ich weiß nicht so recht, Gewissheit darüber gibt es wohl erst im Himmel, dann wird Gott darüber entscheiden, ob ich tatsächlich ein Christ bin. Und andere geben sich bescheiden und sagen, ich bemühe mich, ein Christ zu sein, und ich hoffe, dass es mir mehr oder weniger gelingt. Diese Antworten sind genauso wenig wert wie die ausweichenden Antworten auf die Frage, bist du ein Israelit? Denn ob jemand ein Kind Gottes ist, das hängt nicht davon ab, wie jemand sich selbst einschätzt oder wie viel Nächstenliebe er oder sie an den Tag legt, sondern es kommt darauf an, Jesus als Erlöser anzuerkennen und ihn um Vergebung der Sünden zu bitten. Noch einmal das Zitat aus dem Johannesevangelium. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Paulus entwickelt diesen Gedanken einer geistlichen Verwandtschaftsbeziehung, einer geistlichen Abstammung, noch weiter. Im Galaterbrief schreibt er, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Welche Auswirkungen das im täglichen Leben haben kann, darauf geht Paulus im Römerbrief ein. Dort heißt es in Kapitel 8, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Also, wenn Ihr geistliches Verwandtschaftsverhältnis zu Gott noch nicht geklärt sein sollte, sorgen Sie bitte für eine Klärung. Für die Israeliten damals während der Wüstenwanderung war es wichtig, ihre Abstammung nachweisen zu können. Genauso wichtig ist es, wenn wir durch die Wüstenzeiten unseres Lebens gehen, dass wir sagen können, jawohl, ich bin ein Kind Gottes, und in dieser Hinsicht lasse ich mir von niemandem etwas anderes einreden. Zurück zum Bibeltext im vierten Buch Mose, Kapitel 1. Ab Vers 20 werden nun die Ergebnisse der Volkszählung wiedergegeben, und zwar sortiert nach den 12 Stämmen Israels. So heißt es zum Beispiel über den Stamm Ruben, die Söhne Rubens, des ersten Sohnes Israels, nach ihrer Abstammung und ihren Geschlechtern, ihren Sippen und Namen, Kopf für Kopf, alles, was männlich war von 20 Jahren an und darüber, was wehrfähig war, so viele ihrer vom Stamm Ruben gezählt wurden, waren 46.500. Danach folgt der Stamm Simeon mit 59.300 wehrfähigen Männern. Danach der Stamm Gad und so weiter. Schließlich werden die einzelnen Zahlen addiert. Ich lese weiter ab Vers 45. Und die Summe der Israeliten nach ihren Sippen, von 20 Jahren an und darüber, alles, was wehrfähig war in Israel, war 603.550. Die aber Leviten waren nach dem Stamm ihrer Väter, wurden nicht mit darunter gezählt. Und der Herr redete mit Mose und sprach, den Stamm Levi sollst du nicht zählen, noch seine Summe aufnehmen unter die Israeliten, sondern du sollst sie zum Dienst bestellen an der Wohnung des Gesetzes, an all ihrem Gerät und allem, was dazugehört. Sie sollen die Wohnung tragen und alle Geräte und sollen sie in ihre Obhut nehmen und um die Wohnung her sich lagern. Soweit die Verse 45 bis 50. Mit der Wohnung, die hier genannt wird, ist die Wohnung Gottes, also die Stiftshütte, gemeint. Der Stamm Levi bekam die ehrenvolle Aufgabe, sich um sie zu kümmern. Trotz ihrer beachtlichen Größe und ihrer prachtvollen Ausstattung war die Stiftshütte so konstruiert, dass man sie in viele Einzelteile zerlegen und während der Wüstenwanderung mit sich führen konnte. Beim nächsten längeren Aufenthalt in der Wüste wurde die Stiftshütte aufgebaut und, wenn das Volk wieder weiterzog, wieder abgebaut. Einzelne Gegenstände, die zur Stiftshütte gehörten, wie etwa die Bundeslade oder der Brandopferaltar, waren extra mit Tragestangen ausgerüstet, so dass zwei hintereinander gehende Personen sie sicher tragen konnten. Weiter ab Vers 51. Gott sprach zu Mose, und wenn man weiterzieht, so sollen die Leviten die Wohnung, also die Stiftshütte, abbrechen. Wenn aber das Heer sich lagert, sollen sie die Wohnung aufschlagen. Und wenn ein Fremder sich naht, so soll er sterben. Die Israeliten sollen sich lagern, ein jeder in seinem Lager und bei dem Banner seiner Heerschar. Aber die Leviten sollen sich um die Wohnung des Gesetzes herlagern, damit nicht ein Zorn über die Gemeinde der Israeliten komme. So sollen die Leviten ihren Dienst versehen an der Wohnung des Gesetzes. Und die Israeliten taten alles, wie der Herr es Mose geboten hatte. Die Stiftshütte sollte also stets im Mittelpunkt eines Zeltlagers aufgebaut werden, damit sie von den Leuten in ihrem Alltag wahrgenommen werden konnte. Die Israeliten sollten daran erinnert werden, dass Gott ihnen nicht nur am Sabbat nahe war, sondern die ganze Woche hindurch, Tag und Nacht. Ich denke, aus dem gleichen Grund hat man später in unseren Breitengraden jeweils die Kirche mitten ins Dorf gesetzt. Zugleich ist das ja auch eine Art Glaubensbekenntnis. Die Kirche mitten im Dorf und die Stiftshütte mitten im Zeltlager stehen zu haben, damit bringen die Gläubigen zum Ausdruck, Gott soll im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Allerdings sollte die Stiftshütte durch die Leviten von den anderen Stämmen Israels abgegrenzt werden. Das betont die Heiligkeit der Stiftshütte, der Wohnung Gottes. Aus dem gerade gelesenen Bibeltext ist ferner zu entnehmen, dass jeder einzelne Israelit wissen sollte, zu welchen Menschen, zu welcher Sippe und zu welchem Stamm er gehört. Was in den Verzeichnissen der Volkszählung festgehalten wurde, fand auch im alltäglichen Leben seinen Niederschlag. Die Israeliten sollen sich lagern, ein jeder in seinem Lager und bei dem Banner seiner Heerschar, heißt es in Vers 52. Das diente natürlich der öffentlichen Ordnung in dem Volk und war später wichtig, wenn es zu militärischen Auseinandersetzungen kam. Darüber hinaus sollte wohl auch jeder rein gefühlsmäßig wissen, wo er hingehörte. Denn nur wer sich in einer Gemeinschaft geborgen fühlt, ist auch bereit, dieser Gemeinschaft zu dienen. Und wer sich darauf verlassen kann, dass eine Gemeinschaft hinter ihm steht, der kann sie auch für eine gewisse Zeit verlassen, um eine größere Aufgabe außerhalb zu erledigen. Mir auf jeden Fall ist es wichtig, stets zu wissen, dass ich ein Kind Gottes bin und zu seiner Familie gehöre. Im vierten Buch Mose erreichen wir jetzt Kapitel 2. Hier wird nun sehr detailliert beschrieben, wie die Stämme Israels angeordnet sein sollen, sei es, dass sie irgendwo in der Wüste ihr Lager aufschlagen, sei es unterwegs. Vorhin in Vers 52 wurde ja schon erwähnt, dass es verschiedene Banner gab, vermutlich Fahnen mit unterschiedlichen Symbolen, an denen man sich leicht orientieren konnte. In Kapitel 2 in den Versen 1 bis 4 wird nun berichtet: Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Die Israeliten sollen um die Stiftshütte her sich lagern, ein jeder bei seinem Banner und Zeichen nach ihren Sippen. Nach Osten soll sich lagern das Banner des Lagers Juda mit seinen Heerscharen, sein Fürst Nachschon, der Sohn Aminadabs und sein Heer, 74.600 Mann. Wenn es hier heißt, nach Osten soll sich lagern das Banner des Lagers Juda, dann heißt das im Klartext, sie sollen sich östlich der Stiftshütte niederlassen. Der Standplatz der Stiftshütte wurde immer als erstes festgelegt, wenn man ein Lager aufbauen wollte. Dann wurden vermutlich die vorhin erwähnten Banner aufgestellt, und zwar 4 an der Zahl und genau in der von Gott festgelegten Anordnung. Bestimmte Stämme waren jeweils einem Banner zugeordnet. Und erst wenn die Vorbereitungen abgeschlossen und die Lagerplätze eingeteilt waren, ging es an den Aufbau der einzelnen Wohnzelte. Wobei auch schon von vornherein klar war, in welcher Reihenfolge die Stämme und ihre Sippen später ihre Zelte abbrechen und wieder losmarschieren werden. In den Versen 10 bis 31 wird genau geschildert, welche Stämme und Sippen sich südlich, westlich und nördlich der Stiftshütte niederlassen sollen. Dann, in den Versen 33 und 34, heißt es in einer kurzen Zusammenfassung: Aber die Leviten wurden unter den Israeliten nicht mitgezählt, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und die Israeliten taten alles, wie der Herr es Mose geboten hatte. Wie sie bei ihren Bannern lagerten, so zogen sie aus, ein jeder bei seinem Geschlecht und seiner Sippe. Ordnung und Disziplin waren also gefragt bei den Israeliten. Ohne Ordnung und Disziplin wäre es kaum möglich gewesen, den Bedürfnissen so vieler Menschen, die sich auf Wanderschaft befanden, gerecht zu werden. Und völlig unmöglich wäre es gewesen, die anstehenden Auseinandersetzungen mit feindlich gesinnten Völkern zu überstehen. Für mich ist das ein Sinnbild dafür, dass wir als Christen ebenfalls darauf vorbereitet sein sollen, den sogenannten Kampf des Glaubens zu bestehen. Paulus verwendet diesen Begriff im 1. Timotheusbrief und spricht zum Beispiel auch von einer Waffenrüstung Gottes, die wir uns anlegen sollen. Darauf bin ich ja bereits in der vorigen Sendung eingegangen. Auch wenn es uns heute nicht so recht gefällt, geistliche Sachverhalte mit kriegerischen Konflikten zu vergleichen, so sollten wir uns doch mit dem Inhalt dieses Vergleichs auseinandersetzen. Paulus möchte offenbar davor warnen, den Kampf des Glaubens auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn es ist nicht leicht, sich als Christ in dieser Welt zu bewähren. Es gibt Anfeindungen gegen Christen, aber es gibt auch Irrlehren, die sich innerhalb christlicher Gemeinden breit machen. Und jeder einzelne Christ muss darauf Acht geben, nicht durch seine eigene menschliche Natur in Straucheln zu geraten. Die christliche Gemeinde ist der Ort, an dem wir Schutz und Geborgenheit bekommen und an dem wir uns mit anderen zusammentun können, um den Kampf des Glaubens zu gewinnen. Dazu ist es notwendig, dass wir einander respektieren und dass jeder und jede genau den Platz in der Gemeinde einnimmt, an dem er oder sie Gott am besten dienen kann. Sie merken, ich spiele auf die besondere Ordnung im Lager der Israeliten an. Wie es in der christlichen Gemeinde zugehen soll, umschreibt Paulus in seinem berühmten Bild von dem einen Leib und den vielen Gliedern. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, heißt es: Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche: Ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Soweit ein Ausschnitt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Gott möchte, dass wir als Teil der christlichen Gemeinde unseren Platz einnehmen und entsprechend handeln. Das dient nicht nur der Harmonie untereinander, sondern ist auch wichtig, um gemeinsam den Kampf des Glaubens erfolgreich bestehen zu können. Dieser Kampf hat nichts, aber auch absolut gar nichts mit Gewehren, Handgranaten oder Molotow-Cocktails zu tun. Sondern, so schreibt Paulus, es ist ein guter Kampf, bei dem es um Wahrheit, um Gerechtigkeit und um das Evangelium des Friedens geht. Gerechtigkeit und Evangelium des Friedens sind zwei gute Stichwörter, um Sie noch einmal an Tabitha zu erinnern. Erst kürzlich habe ich darauf hingewiesen, welche Aufgabe sie in ihrer damals noch jungen Gemeinde übernommen hat. In der Apostelgeschichte wird ganz am Rande erwähnt, dass sie eine große Näherin vor dem Herrn war. Sie nähte Kleider und Röcke für Witwen, die sich vermutlich kaum etwas leisten konnten. Vielen Frauen hat sie dadurch geholfen und ihnen Freude bereitet. Der Kampf des Glaubens, in diesem Fall gegen Armut, Traurigkeit und Verzweiflung, wird eben nicht immer nur mit schweren Waffen gekämpft, sondern manchmal auch mit Schere, Nadel und Faden. Für die Israeliten rückt der Zeitpunkt näher, dass sie ihr Lager in der Nähe des Berges Sinai abbrechen und sich in Richtung Kanaan aufmachen sollen. In der nächsten Sendung geht es um weitere Vorbereitungen, die in diesem Zusammenhang noch erledigt werden müssen. Ich hoffe, Sie schalten dann auch wieder ein. Also, auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.